noch mal sagen, dass ich meine große Freude noch mal ausdrücken möchte, dass Elfriede heute Zeit hat für uns, denn du warst meine Wunschkandidatin für heute Abend. Und das hat geklappt. Das ist schön. Ja, heute haben wir Elfriede Hart hier. Viele von euch werden sie bereits kennen. Ich stelle sie trotzdem noch mal kurz vor. Also Elfriede ist als 10-Jährige aus Kolumbien nach Deutschland eingewandert. Ihr Vater war Deutscher. Studierte sie nach dem Abitur in einer Klosterschule in Paris Politik und Soziologie und arbeitete nach einer langen Familienphase. Elfriede hat 5 Kinder. Werner, wir sind getoppt. Du hast nur 4. Als Lobbyistin für sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung von Frauen im Europäischen Parlament. Seit 2014 ist sie nun Aktivistin im Netzwerk Care Revolution und kämpft für die Einführung des BGE. Ja, ich wollte ganz kurz nochmal dir ein Stichwort geben. Heute ist der Internationale Frauenkampftag, den es jetzt seit 1911 gibt. Und es gibt immer noch ganz viele Gründe für Frauen, um Gleichberechtigung zu kämpfen. Nicht nur Frauen, auch nicht-binäre und genderqueere Menschen müssen für ihre Rechte kämpfen. Wegen der Verteilung von Care-Arbeit, mangelnder Repräsentation oder geschlechtsspezifischer Gewalt. Auch hier in Deutschland verdienen Frauen im Durchschnitt 18% weniger als ihre Männer. Und jeden Tag gibt es auch in Deutschland einen polizeilich registrierten Tötungsversuch an einer Frau. Fast jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Das sind ca. 110 bis 140 Todesfälle pro Jahr. Was würde Frauen helfen, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten? Dazu wird jetzt Elfriede etwas sagen.
Ja, danke. Danke für die Einladung. Ich freue mich heute, zu einem Thema zu sprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Und zwar genau, weil ich eine Frau bin und schon viele Frauen erlebt habe, die dringend ein bedingungsloses Grundeinkommen bräuchten und sich das wünschen würden. Der Weltfrauentag, wie er heute heißt, hat ja eine lange Tradition. Also teilweise sagt man, er wurde 1911 gegründet oder 10. Clara Zetkin hat da eine große Rolle gespielt. Teilweise sagt man, dass das zurückgeht auf nach dem Bürgerkrieg in den Staaten. Da war ja eine ganze Bewegung für Abolitionismus, also Sklavereiabschaffung. Und da waren verschiedene, gerade Frauen, und ich muss betonen, christliche Frauen, also die Religion war damals auch wichtig, nicht die katholische, aber andere, um eben diesen Zusammenhang zwischen Sklaverei und Frauen zu erkennen und dafür zu kämpfen, dass beide eben Rechte bekamen. Dann gab es aber auch in Russland damals Bewegungen, also die Leibeigenschaft wurde auch so Mitte des 19. Jahrhunderts abgeschafft, endlich. Also das hat alles ökonomische Hintergründe. Und ich denke, dass es bemerkenswert ist, dass dieser Tag zu einem UN, also Vereinte Nationen Internationaler Tag geworden ist, nachdem in der Dekade für Frauenrechte von 1975 bis 1985, da haben sich besonders Frauen aus der Dritten Welt, also hauptsächlich aus den ehemaligen Kolonialländern, die viele Dekolonialisierungskriege mitgemacht hatten, hatten sich dafür eingesetzt, wie bei anderen frauenrelevanten Tagen, wie zum Beispiel den 28. September, der ja der Tag der eigentlich der sexuellen Selbstbestimmung ist, und den 25. November, den Tag für das Ende der Gewalt an Frauen. Das haben diese Frauen aus dem globalen Süden, haben darum gekämpft, dass das anerkannt wird als einer der wichtigen Tage, um diese Themen auf die Agenda zu setzen. Es gibt nämlich ganz, und ich glaube, es ist gut, nicht nur von Gleichberechtigung, sondern überhaupt von Rechten zu reden, von Rechten. Frauenrechte sind Menschenrechte. Wir haben hier in Deutschland eine bedeutende Frau gehabt, Elisabeth Seibert, die damals, als das Grundgesetz eben geschrieben wurde, das sich dafür sehr stark eingesetzt hat, dass es im dritten Artikel nochmal einen Satz gibt, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das war ein großer Kampf, weil also es gab ja nur 4 Frauen und die Männer meinten, das wäre eigentlich gar nicht notwendig. Aber wir wissen schon lange, schon seit der Französischen Revolution, dass Frauen oft nicht als Menschen irgendwie betrachtet werden. Olympe de Gouges wurde dafür geköpft, dass sie es gewagt hat, neben der Menschenrechtserklärung von damals eine Erklärung der Rechte der Frauen und der Bürgerinnen zu schreiben. Also die starb auf dem Schafott. Und so ging es noch anderen Frauen, die es gewagt haben, zu behaupten, dass Frauen eben eigentlich Menschen sind und von daher auch Menschenrechte hätten. Ich glaube, dass es mehr ist als Gleichberechtigung, weil es Dinge gibt, da gibt es gar keine Gleichberechtigung. Und das ist zum Beispiel eben, Männer können nicht schwanger werden. Und Schwangerschaft ist ein ganz, also wir haben ja jetzt hier diese ganze Debatte um Artikel 219a und 218. Es ist in vielen Gesellschaften schon immer eine Kriegswaffe gewesen, Frauen zu vergewaltigen. Bei einer Vergewaltigung bestehen 20% Chance, dass man eine ungewollte Schwangerschaft hat. Und das wird einem Mann nie passieren. Auch in Kriegen werden Männer vergewaltigt, aber sie haben nie diese Konsequenzen zu tragen. Und daher wird es da keine Gleichberechtigung geben. Es gibt gewisse Rechte, die einfach nur Frauen haben. Und ich denke, das sollte man trotzdem immer auch bedenken. Und daher, dass Frauen eben durch die Schwangerschaft, wenn sie Mutter sind, wir brauchen nur unsere Gesetzgebung anzugucken, dann wird diejenige, die ein Kind zur Welt bringt, ist dann die Mutter und ist verantwortlich dafür und hat eine Last zu tragen, die nie einem Mann auferlegt wird. Das sind alles Themen, die eigentlich wirtschaftliche Themen sind, viel stärker als politische Themen. Und dann kommen wir nämlich genau zum Grundeinkommen. Wir brauchen nicht nur die politische Gleichberechtigung, wenn man so will, sondern wir brauchen vor allen Dingen eine ökonomische Gleichberechtigung. Und die fängt damit an, dass gewisse Tätigkeiten, die Care-Tätigkeiten, aufgewertet werden müssen. Das heißt, Wirtschaft ist nicht nur ein Markt, sondern Wirtschaft ist viel mehr. Der Markt ist nur ein ganz kleiner Teil von der Wirtschaft. Und ein nicht so bedeutender für das Leben insgesamt und für das gute Leben. Es ist viel wichtiger, was außerhalb des Marktes geschieht. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist dafür etwas ganz Wunderbares, weil eben das bedingungslose Grundeinkommen Menschen außerhalb des Marktes die Möglichkeit gibt, eben für ihren Lebensunterhalt einfach ihre Existenzsicherung zu haben. Man braucht sich nicht zu verkaufen, man braucht seine Arbeitskraft nicht zu verkaufen, um zu leben. Das ist eine ganz wichtige Sache, ganz gleichgültig, was man hinterher eben oder vorher tun möchte. Es schließt überhaupt nicht aus, dass man Tätigkeiten ausübt und sich dafür bezahlen lässt, aber es braucht das nicht, sondern das sich dafür bezahlen lassen ist dann was Sekundäres. Ich denke, dass es wichtig ist, auch zu sehen, dass der Feminismus vielfältig ist und dass es ganz große Unterschiede gibt zwischen, ja, das ist die Intersektionalität, hat das noch besonders gezeigt. Ich habe schon erwähnt, es gab Sklaverei und als die Sklaverei abgeschafft wurde, haben sich Frauen eingesetzt. Also eine ganz bekannte Frau war Sojourner Truth. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Das war eine Sklavin, eine amerikanische, die Ende des 18. Jahrhunderts geboren wurde. Und die dann nach langer Sklaverei befreit wurde. Sie wurde freigelassen von dem Menschen, der sie gekauft hatte. Ein Quäker war das am Ende. Und diese Frau hat sich sehr eingesetzt eben für die Rechte der Frauen und eben die Freilassung der Sklaven. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist zu sehen, dass viele Frauen heutzutage auch hier in Deutschland nicht nur Gewalt erfahren, das erfahren Frauen in allen Schichten, alle Sorten von Gewalt, sondern eben, dass gerade arme Frauen, finanziell benachteiligte Frauen, eben dringend, also Armut ist ja eigentlich im Grunde genommen Abhängigkeit, Abhängigkeit von irgendjemandem. Und wenn diese Frauen ihre Autonomie gewinnen könnten, finanziell, dann wäre für sie vieles getan. Und das ist ein Kampf, der oft nicht so gesehen wird. Zum Beispiel, wenn wir dafür kämpfen, dass in Aufsichtsräten genauso viele Frauen sitzen wie Männer. Das macht armen Frauen, das bringt für die nichts weiter. Genau bringt es auch nichts weiter, wenn wir, also es ist nicht, sagen wir mal, ausschlaggebend jetzt, ob wir eine Kanzlerin haben oder einen Kanzler. Das wird bei diesen Frauen wahrscheinlich auch nicht so viel ändern. Es ist ein wichtiges Symbol auf jeden Fall. Oder wenn in der Europäischen Kommission mal eine Frau Präsidentin wird. Wichtig ist es eben, dass gerade Frauen, die arm sind, und die eben sehr abhängig sind, ihre Freiheit bekommen können. Und da könnte das bedingungslose Grundeinkommen sehr viel beitragen, weil es ja nicht nur sie bekommt, sondern es ist ja bedingungslos. Alle würden es bekommen, also auch die Personen, für die sie, die von ihr abhängen, aus irgendeinem Grund, entweder weil es Kinder sind oder alte Leute oder sonstige Menschen, die einfach auf Sorge angewiesen sind, dass diese Menschen ebenfalls ein Grundeinkommen bekommen und von daher die finanzielle Unabhängigkeit dieser Menschen eben viel stärker, also überhaupt gewährleistet wird. Ich denke, dass es bei uns auch eine ganz wichtige Komponente ist unseres Denkens und gerade ich denke, Attac ist da für euch in Attac oder ist es ganz wichtig zu sagen, das Grundeinkommen, wir stellen uns, weil wir ja in einer Geldwirtschaft leben, besonders als eine Geldzahlung vor im Moment. Aber je mehr soziale Infrastrukturen, also Infrastrukturen der sozialen Daseinsfürsorge existieren, desto geringer muss dieser Geldbetrag sein. Das heißt, je mehr Sachen aus dem Markt, aus der Privatisierung herausgeholt werden, desto weniger Geld brauchen wir, um überhaupt leben zu können. Wenn die Mieten ganz billig sind, sagen wir mal, wir würden im Monat, was weiß ich, für eine Vier-Zimmer-Wohnung 100 Euro zahlen, das wäre natürlich super. Oder eben, wir haben inzwischen schon die Bildung, die verhältnismäßig kostenfrei ist, nicht ganz, ganz und gar nicht, aber sagen wir mal, das ist schon mal ein Zeichen. Oder wir haben eben, wenn die Mobilität auch kostenfrei wäre, ein bisschen haben wir es ja erlebt mit dem 9-Euro-Ticket, dann bräuchten wir keine sehr hohe Summe für das bedingungslose Grundeinkommen. Das sind aber alles eben Themen, die wir brauchen eben eine Existenzsicherung in einer Form oder in einer anderen. Und ich denke, gerade Frauen brauchen das. Also ich finde, dass es ein schönes Wort gibt von Clara Zetkin, sie sagte, wenn Emanzipation von politischen Rechten abhinge, würde in Ländern mit allgemeinem Stimmrecht keine soziale Frage existieren. Emanzipation der Frau und des Menschengeschlechts wird ausschließlich Emanzipation der Arbeit vom Kapital sein. Das heißt, wenn Arbeit frei wird, wirklich frei, weil ich nicht eine Lohnsklaverei erleben muss, dann, und das könnte das bedingungslose Grundeinkommen bringen, dann gibt es wirklich Emanzipation. Ich finde, ein Beispiel ist bezeichnend. In den Staaten, in den Südstaaten, als es noch Sklaven gab, wurden Sümpfe freigelegt. Wen hat man dafür benutzt, diese Sümpfe freizulegen? Überhaupt nicht Sklaven, sondern irische Einwanderer, die als Lohnabhängige gearbeitet haben. Wenn die nämlich dabei starben, ja, dann hat man halt den Nächsten genommen. Während Sklaven, die waren zu kostbar, das war ja Eigentum, die hat man geschont. Also ich meine, nur um zu sehen, was die sogenannte Freiheit, die nach der Sklaverei kam, was das bedeutet hat, wenn es einfach zu einer Lohnsklaverei wurde für viele Menschen. Und ich denke, dass das eine Sache ist, die wir bedenken sollten, wenn wir als Feministinnen über Frauenrechte reden. und über Gleichberechtigung. Es ist natürlich ganz wichtig, dass, wie Dagmar schon sagte, dass wir Frauen Zugang zu allen möglichen Dingen haben und also alle Dinge, die irgendwie Macht bedeuten, genauso wie dass Männer sich einbringen sollen in allen Tätigkeiten, die man heutzutage als Sorgetätigkeiten sieht. Und die Sorgetätigkeiten sind, egal ob das jetzt als Erzieher ist oder als Pfleger oder daheim oder ich glaube, Werner, du bist da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür. Also bei mir sind meine Söhne, da bin ich ganz stolz darauf, sind ebenfalls Männer, die da wirklich vieles teilen. Und ich muss sagen, sie machen das auch gerne. Sorgearbeit muss keine Last sein. Sie muss keine Last sein, wenn Menschen genügend Zeitwohlstand haben, um diese Tätigkeiten auszuüben und wenn sie nicht alleine gelassen werden. Das ist ja etwas, was sich geändert hat mit der Industrialisierung. Früher lebten die Menschen in der Großfamilie, es gab andere Solidarsysteme. Es gab viele Leute in einer Familie, die konnten sich um ein Kind kümmern oder um einen alten Menschen und so weiter. Das hat sich geändert mit der Industrialisierung, die ja eben die Trennung von Haus, also von Wohnen und Arbeit gebracht hat mit der Fabrik, wo die Menschen halt nicht mehr wie in der Agrargesellschaft die Kinder bei der Arbeit dabei haben konnten zum Beispiel und wo man sowieso zu Hause gearbeitet hat, sondern man ging in die Fabrik, man ging in die Stadt, man wohnte irgendwo, wo man nichts mehr anbauen konnte selber, man musste alles immer mehr musste gekauft werden und so weiter. Das hat so vieles verändert und es hat teilweise eben, das ist diese Proletarisierung, die dann entstanden ist in der Gesellschaft, wo anfangs Kinder fürchterlich verwahrlost wurden und eine hohe Kindersterblichkeit existierte. Ich weiß noch, als ich damals nach Deutschland kam, wohnten über uns eine junge Familie, die hatten in einer sehr kleinen Wohnung, sehr beengt. Und diese Familie hatte zwei kleine Kinder und ich fand das als Kind schon schlimm, dass die abends, um Fernsehen zu können und etwas Privatleben, sagen wir mal, zu haben, ihren Kindern jeden Abend irgendein Schlafmittel gaben. Das war Anfang der 60er Jahre. Ich meine, das war ganz schlimm viel früher. Da wurde in Bayern, sagt man heute noch, den Kindern ein bisschen Schnaps in das Fläschchen gegeben, damit das Kind besser schlief. Ich habe in Kolumbien erlebt, in Bogotá, dass da arme Frauen, weil sie eben arbeiten gehen mussten, Lohnarbeiten mussten, ihre Kinder alleine zu Hause ließen und sie meistens irgendwie so, sagen wir mal, in ein Bettchen festgebunden haben und so, damit das kleine Baby nicht wer weiß was anstellte. Und wenn sie dann nach Hause kam, ist ab und zu mal passiert, dass eine Ratte das Kind angefressen hatte. Also furchtbare Sachen. Und diese Dinge, die kamen eben über die Industrialisierung, die dann nach und nach, also es entstanden, weil ja eben die Care-Arbeit völlig anders organisiert wurde, entstanden ja solche Sachen wie die Orden, wie die religiösen Orden, die sich dann um diese Leute gekümmert haben, um die Kinder, die dann einfach verwahrlost waren oder teilweise auch in die Fabrik mitgenommen werden mussten und dort oft Unfälle hatten und alles. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Und damit begann der Sozialstaat. Aber wir dürfen nicht vergessen, der Sozialstaat, den wir heute haben, ist ein Sozialstaat, der aus der Industrialisierung heraus entstand und von daher total auf Lohnarbeit aufgebaut ist. Und das ist heute einfach überholt. Das bedingungslose Grundeinkommen wäre ein ideales Mittel für den Umbau und die Modernisierung des Sozialstaats. Solidarität muss heute anders organisiert werden mit Bürgergeld, also sondern Bürgerversicherungen und dann eben halt mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich finde, dass das eben eine ganz fundamentale Veränderung wäre, die wir heute dringend brauchen. Ich glaube, ich mache mal hier Schluss. Wir wollen ja dann weiter darüber reden mit euch.
Elfriede, vielen herzlichen Dank für deinen Überblick und diese hervorragende Herausarbeitung zwischen Industrialisierung und Kampf der Frauen um ihre Rechte. Und was ich ganz wichtig finde, noch zu erwähnen, dass es ja nicht viel an Veränderung in der Gesellschaft bringt, wenn einige Frauen irgendwelche Posten, wir haben ja oft erlebt, dass Frauen in Staatsführungen, dass sie dann vom Patriarchat eingebunden waren, dass sie im Grunde genommen eine ähnliche Politik gemacht haben. Also ich denke, Einzelne da rausholen und sagen, ihr kriegt jetzt mal einen tollen Job, wird sicherlich die Gesellschaft nicht verändern. Was wir brauchen, ist ja eine Änderung des Wirtschaftssystems. Feministinnen, aber auch andere Sozialistinnen sagen ja heute weltweit, wir brauchen ein System, das weder auf der Ausbeutung von Frauen, aber auch nicht auf der Ausbeutung von Natur basiert. Und dafür brauchen wir eine sorgende Wirtschaft. Weg von den kapitalistischen Strukturen, was du ja gerade auch schon gesagt hast, weg vom Markt, der regelt nicht alles. Und wir sehen das ja, wir haben das Desaster, dass weder die Frauenrechte sich weltweit sonderlich verbessert haben. Wir haben ja hier in Deutschland schon eine etwas bessere Situation als zum Beispiel Frauen im Iran, in Afghanistan, im Kongo, wo seit 30 Jahren Bürgerkrieg auf Kosten der Frauen tobt. Und trotzdem sollten wir alle versuchen, weiterzukämpfen, auch weltweit. Deshalb setze ich mich ja auch sehr für ein bedingungsloses Grundeinkommen weltweit ein. Ich meine, wir brauchen inzwischen eine globale Sozialpolitik. In den einzelnen Ländern alleine werden wir die Gesellschaft nicht ändern. Und ich glaube, dass erst dann auch die Männer frei sind, wenn, wie eine Feministin aus dem Kongo, Passy Mulbalamba, sagt, solange Frauen nicht selbst wählen können, wie sie leben wollen, wird es nie Gerechtigkeit für alle geben.
Ja, also da bin ich vollkommen mit dir einverstanden. Ich weiß, dass es ganz wichtig ist für, also wie gesagt, der Internationale Frauentag ist ja nicht von ungefähr auch genannt worden, Internationaler Frauentag, also Internationaler Tag der Rechte der Frauen und für den Weltfrieden, weil eben gerade die ganzen antikolonialistischen Kriege, die es gab, für Frauen furchtbar waren und sie daher unbedingt gegen den Krieg waren, überhaupt gegen Krieg. Warum muss man alles immer nur gewaltsam verändern und sich gegenseitig so furchtbar bekriegen oder Bürgerkriege führen? Sie haben auch dafür gekämpft, dass bei Friedensverhandlungen sie da mitreden dürfen und mitreden können. Da gibt es auch ja eine, mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, welche das ist, aber es gibt eine Resolution der Vereinten Nationen, die eben dafür kämpft, dass oder eine Konvention, die sagt, dass Frauen eben mit an den Tisch geholt werden sollen, weil sie eben diejenigen sind, die besonders in den Kriegen leiden. Also ich weiß, dass es hier in Deutschland ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg ganz furchtbar viele Vergewaltigungen gab, über die zum Teil überhaupt nicht geredet wurde, weil eben Deutschland schuld war an dem Krieg. Aber die Frauen haben danach wahnsinnig gelitten. Nicht nur eben, weil sie vergewaltigt worden waren und teilweise Kinder bekamen, weil Abtreibung verboten war. Das war ja ein Riesenproblem. Die Abtreibung war ja im Dritten Reich verboten für arische Frauen unter Todesstrafe, während man gleichzeitig Jüdinnen, Sinti, Roma, diese ganzen anderen Leute, die mussten abtreiben oder wurden zwangssterilisiert, weil man ja man wollte ja nicht, dass sie Nachkommen haben. Also das geschah im Dritten Reich und davor, ich finde sehr interessant zu sehen, dass eben Clara Zetkin wiederum und Rosa Luxemburg, die haben sich alle, also die ganze Bewegung für Familienplanung und sowas, war in Deutschland überhaupt keine Bewegung von Ärzten oder medizinisch, sondern es war eine Frauenrechtsbewegung. Da haben sich die Leute also die Arbeiterklasse, die haben sich darum bemüht, eben weil es ihnen ja so schwer fiel, Kinder großzuziehen, dass man Familienplanung haben konnte. Und sie haben selber allerlei durchgesetzt. Im Dritten Reich wurde das sehr erschwert alles, eben weil, da, übrigens Mediziner war eines der Berufe, wo es ganz, ganz viele, also die Anzahl der Mediziner, die in der NSDAP waren, ist sehr hoch gewesen. Sie waren auch froh, als man Frauen, weil Frauen konnten ungefähr seit Anfang des Jahrhunderts, konnten Frauen zum Studium zugelassen werden. Und viele, gerade jüdische Frauen, haben Medizin studiert. Und dann hat man behauptet, sie haben dann sehr oft Gynäkologie ausgeübt. Sie kannten das Elend der Frauen. Und dann hat man ihnen vorgeworfen, sie würden das deutsche Volk ausrotten wollen. Also es ist unglaublich, was da alles geschehen ist in dieser Hinsicht. Das muss man alles bedenken. Sowas geschieht in anderen Ländern heute irgendwie auch. Es ist erstaunlich, wenn man die Frauenbewegung sieht in Spanien, in Lateinamerika, was da an Frauenstreik geschieht. Ist beachtlich. Und ich finde, dass eines der sehr interessanten Dinge, die hier überhaupt vom Frauenstreik gar nicht gesehen wird, das ist der Konsumstreik. Der Konsumstreik, das ist die ökologische Frage, wie du gerade sagtest. Wir können, Frauen werden vom Klimawandel besonders betroffen, weil sie eben Holz sammeln müssen, Wasser herbeibringen müssen und so weiter. Weil sie oft Tätigkeiten ausüben, die viel stärker mit Sachen zu tun haben, die der Klimawandel erschwert, eben Pflege von und so weiter. Also ich will das jetzt nicht genau alles ausführen, aber sie sind halt viel stärker dem ausgesetzt. Und dann ist eben eine andere Sache, ist halt eben der Konsumstreik. Warum müssen wir denn so viel Krempel kaufen, so viel Plunder kaufen? Wie viele Sachen werden produziert, die eigentlich unnötig sind, also Suffizienz. Wir brauchen unbedingt eine Kultur der Suffizienz. Wir müssen uns begnügen mit weniger Dingen, also besonders unsere reichen Gesellschaften, denn es wird die Natur auf eine unverantwortliche Art und Weise geplündert, um irgendwelche Sachen zu verkaufen und Profite zu generieren, die eigentlich das gute Leben überhaupt nicht ermöglichen. Und das sind Dinge, die geändert werden müssen. Also das ist ein Thema, das dort auch sehr wichtig ist, dass man hier sehr wenig sieht und hört. Und ich denke, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten, da haben ja manche Leute so eine Angst, ja, die Inflation steigt, die Leute fangen an, wer weiß wie, zu konsumieren und so weiter. Also ich glaube, das bedingungslose Grundeinkommen ist keine eierlegende Wollmilchsau, die alle Probleme lösen wird. Aber es wäre eine Möglichkeit, eben doch vieles voranzubringen, vieles zu verändern. Und wie gesagt, je mehr Infrastrukturen wir hätten, die es ermöglichen, die wichtigen Dinge des Lebens tun zu können, desto geringer muss der Betrag sein, den wir kriegen. Und so kommen wir heraus aus dieser Marktlogik und kommen heraus eben aus dieser Wirtschaft, aus dieser Wirtschaftsform, in der wir heute leben.
Vielen Dank, Elfriede. Das hast du nochmal sehr schön ausgeführt. Gerade in Latein- und Südamerika haben die Frauen ja vor allen Dingen diese großen Frauenstreiks begonnen. Und wir haben ja hier in Europa wieder etwas von ihnen gelernt. Wir haben die letzten 2 Jahre bei Attac vom Flinterplenum auch einen Frauenstreik ausgerufen, der aber ehrlich gesagt nicht sehr massenhaft befolgt wurde. Aber immerhin, wir haben es versucht aufzunehmen. Aber das ist wirklich, was die Frauen in Latein- und Südamerika da leisten. Aber die haben auch jeden Tag noch viel schwerer zu kämpfen und sehen die Probleme und erleben sie, glaube ich, noch hautnah. Und zwar wirklich alle, als jetzt hier unbedingt. Hier ist doch manches auch ein bisschen, wird nicht so besprochen, zum Beispiel die häusliche Gewalt. Ich bin immer wieder erstaunt, dass auch Frauen gar nicht wissen, wie viele Frauen in Deutschland von ihren Partnern und Ex-Partnern umgebracht werden. Das ist ja nur am Internationalen Frauentag und dafür ist ja auch gut, dass wir den haben, dass sowas mal wieder sichtbar wird, wird das diskutiert, ansonsten ja nicht. Ne?
Ja,
nein, ich hoffe es, ja.
Nee, ich meine, das ist auf jeden Fall die Frage der Gewalt gegen Frauen ist wirklich eine grundlegende Frage. Das beginnt, wie gesagt, mit der Tatsache, dass eine Frau, die ungewollt schwanger wird, gezwungen wird, in manchen Ländern eben diese Schwangerschaft, also das Kind auszutragen, und wenn sie nicht Mutter werden will. Das ist einfach Gewalt. Ich finde, da gibt es übrigens eine spanische Theologin, das ist eine benediktinische Nonne, Teresa Forcadas, die da einen sehr guten Vergleich gebracht hat. Sie sagt, also sie ist überhaupt nicht dafür, die ist überhaupt nicht für Abtreibung als solche, aber sie sagt, wenn eine Frau, die schwanger wird, eben diese Schwangerschaft beenden will, dann sollte sie das Recht haben, das zu entscheiden. Es sollte nicht als Straftat angesehen werden, denn also was da behauptet wird oder die Argumentation, um das zur Straftat zu machen, ist, dass ja da während einer Schwangerschaft ein neuer Mensch entsteht, der ein Lebensrecht hat. Und wenn dem so ist, dass das Lebensrecht absolut geschützt werden muss von diesen neuen Menschen, dann müsste man sagen, von einem Menschen, der, also müsste man allgemein immer Menschenleben retten wollen und sollen in einer Gesellschaft. Wir müssten dann, also, und ein Embryo und ein Fötus kann ja nur gerettet werden. Heutzutage weiß man, dass man Embryonen durchaus auch außerhalb des Mutterleibs generieren kann. Also man kann ja eben im Labor, man kann ja eine Befruchtung einer Eizelle außerhalb des menschlichen Körpers haben und die dann einpflanzen. Aber man muss sie einpflanzen in den Uterus, sonst kann sich dieser Embryo nicht entwickeln. Muss die Frau also ihren Körper bereitstellen, damit dieser Embryo zu einem Menschen wird, der dann geboren wird. Genauso könnte man sagen, wenn ein Mensch, wir brauchen alle nur eine Niere zum Überleben, wenn ein Mensch eine Organtransplantation bräuchte, um zu überleben, sollten wir dann gezwungen werden, eine Niere abzugeben, um das Leben dieses anderen Menschen zu retten. Das wäre genau das Gleiche. Also wenn man Frauen zwingt, gegen ihren Willen ein Kind auszutragen, genauso, also das wäre genau das Gleiche, als wenn man Menschen zwingen würde, eine Niere abzugeben, um einen anderen Menschen das Leben zu retten. Darin sieht man, körperliche Selbstbestimmung muss anders aussehen. Und es hört ja, wie gesagt, es hört ja nicht damit auf, das Kind dann auf die Welt zu bringen, sondern es geht weiter, diese Frau ist dann dafür verantwortlich, lange Zeit, es sei denn, sie gibt es in Adoption. Aber da fängt die Gewalt schon an. Und das ist eine Sache, die passiert nur Frauen. Das ist eine Sache, das ist eine Gewalt gegen Frauen, die dann eben weitergeht. Es ist ja sowieso so gewesen, dass schon immer, weil Frauen ja diejenigen sind, die Kinder gebären können, hat man immer in allen Gesellschaften auf irgendeine Art und Weise dieses Kapitel, sagen wir mal, durch Gesetze oder durch Sitten und so weiter, irgendwie festgeschrieben. Und Frauen wurden meistens, also nicht überall, aber meistens durften sie nicht, also so in patriarchalen Gesellschaften durften sie nicht selber entscheiden, sondern sie waren Eigentum von Männern, die ja dringend eine Frau brauchen, um überhaupt Nachwuchs zu haben. Und manchmal hatten sie ja mehrere Frauen, das wäre kein Problem, aber eben Frauen konnten nicht selber entscheiden. Und das ist eine Sache, die sich heutzutage immer mehr ändert, weil wir eben die Möglichkeiten haben, dass es heute, also es geht heute anders, wir haben kontrazeptive Mittel, wir können und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es immer noch viel zu stark, selbst bei uns in Deutschland, ist da noch vieles nachzuholen. Also Paragraf 218 gehört einfach aus dem Strafgesetzbuch heraus. Ich meine, es finden Sachen statt, die zeigen, wie sich alles verändert. Die Familienstruktur, die wir heute haben, löst sich auf. Sehr stark, also gesetzlich. Viele Leute, viele junge Leute heiraten gar nicht mehr. Das ist, ja, das sind Veränderungen, die eben mit sich bringen, dass die alte Form, wie früher eben Solidarität innerhalb der Familie existierte, sich verändern muss. BGE wäre wichtig, auch eben gerade eben für diese Nachkommen, die man haben will und um die sich jemand kümmern will und kümmern muss. Dafür muss man auch, also ich denke, das ist auch ein Grund, warum unbedingt ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden sollte, weil dann es einfacher ist, rein die finanziellen Fragen da zu lösen. Ne? Und dass die Leute halt mehr Zeit haben, wenn sie Kinder haben wollen, sich auch darum zu kümmern. Und umgekehrt dann auch die Kinder eventuell später mal sich um ihre Eltern zu kümmern oder um diese Generationen-Solidarität zu organisieren, die es einfach ohne die eine Gesellschaft nicht existieren kann.
Vielen Dank, Elfriede.